Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Chips aus Dresden gibt's heute noch nicht, aber in Zukunft. Das Unternehmen TSMC aus Taiwan hat angekündigt, in Dresden eine Halbleiterfabrik zu bauen. Das kostet ordentlich Geld, aber es bringt doch Arbeitsplätze. Was wir davon haben, das erklären wir euch heute. Weit weg, aber trotzdem ganz schön wichtig für unsere Zukunft. Das Amazonas-Gipfeltreffen in Brasilien ist auch heute gestartet.
Ja, das kann man schon so ein bisschen als historisch bezeichnen, denn obwohl es schon eigentlich eine Zusammenarbeit gibt zwischen den Amazonas-Staaten, 8 sind das hier insgesamt, haben die sich seit 14 Jahren nicht getroffen.
Ja, Anne Herberg, unsere Korrespondentin, erklärt uns, um was es auf diesem Gipfel geht. Und was wird aus der Linkspartei? Wenn noch 3 Abgeordnete austreten, dann wird aus der Fraktion eine Gruppe.
Und eine Gruppe hat im Parlament weniger Kompetenzen, weniger Rechte.
Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne erklärt uns mögliche Szenarien für die Linke. Wir haben den 8. August, heute ist Internationaler Tag der Katze. Und wenn es heute schnurrt, das muss so.
Deutschlandfunk Nova.
Wir schauen auf die Meldungen des Tages und da hat heute der Chipkonzern TSMC aus Taiwan angekündigt, dass er in Dresden eine Halbleiterfabrik bauen will, gemeinsam mit den Firmen Bosch, Infineon und NXP. Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Warum ist das so bedeutsam?
Da gibt es mehrere Gründe. Also erstmal ist es natürlich eine Rieseninvestition in einem Bereich, der absolut wichtig und gefragt ist. 10 Milliarden Euro soll das Werk kosten und Halbleiter braucht man ja für jeden Computerchip und deshalb gerade für alles, ja, ob Autos oder Windräder. Und als während der Corona-Pandemie die Handelswege zusammengebrochen sind, da war das ein Riesenproblem, dass diese Halbleiter fast alle in Asien hergestellt werden. Deshalb hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute auch sofort gesagt, diese Fabrik wird substanziell zur Halbleiterversorgung Deutschlands beitragen. Also Habeck zeigt sich sehr zufrieden und es ist natürlich auch ein positives Zeichen für den Standort Deutschland, dass TSMC in Dresden investiert und nicht in irgendeinem anderen Land.
War vermutlich jetzt auch nicht ganz so billig, die zu überzeugen, oder?
Nee, das kostet richtig. Das ist aber inzwischen total üblich. Das machen alle Länder so gut sie können. Gut für die, die investieren wollen. In diesem Fall hat die Bundesregierung versprochen, 5 Milliarden Euro zuzuschießen, also etwa die Hälfte. Da muss allerdings die EU-Kommission noch entscheiden, ob sie das so genehmigt.
Was bekommt denn die Bundesregierung im Umkehrschluss oder wir?
Also wir oder die Dresdner sollen etwa 2000 Arbeitsplätze kriegen, plus die Jobs, die beim Bau anfallen. Der soll nächstes Jahr losgehen und 2027 soll dann die Produktion starten.
Lass mal einschätzen, 5 Milliarden Euro für 2000 Stellen, ist das gut investiert?
Naja, kann man darüber streiten, ob, wenn man das so isoliert anguckt, ja, das wären 2,5 Millionen Euro pro Arbeitsplatz. Da könnte man eine Pflegefachkraft eine ganze Weile von beschäftigen. Aber erstens hängen da natürlich noch mehr Arbeitsplätze dran, bei Zulieferern zum Beispiel. Und der sächsische Minister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, der hat gleich mal verkündet, dass das eine gute Nachricht sei, zusammen mit der Entscheidung von Intel für Magdeburg und mit der Erweiterung von Infineon in Dresden könne das der Entwicklung in Mitteldeutschland, ja, er hat Mitteldeutschland gesagt, einen gewaltigen Schub verleihen. Wie gesagt, es geht auch um den Standort Deutschland insgesamt und halt auch um Versorgungssicherheit und in dem Fall vor allem für die Autoindustrie, vor allem für die sollen nämlich in Dresden Computerchips entstehen.
Und ohne solche großen Zuschüsse kommt man da nicht weit, oder wie ist es?
Nee, gar nicht mehr. Also gerade wenn es um Zukunftstechnologien geht, die will jeder anlocken. Die USA haben ein riesiges Förderprogramm aufgelegt, die EU als Reaktion darauf auch. Und der Bund fördert ja auch schon den neuen Standort von Intel in Magdeburg mit fast 10 Milliarden Euro. Und Infineon will für den Ausbau seines Werks in Dresden auch 1 Milliarde Euro haben. Wenn man Habeck glaubt, scheint das aber zu funktionieren. Er hat den Funke-Zeitungen heute gesagt, dass mehr als 20 Unternehmen Großinvestitionen in Deutschland planen und insgesamt rund 80 Milliarden Euro investieren wollen.
Trotzdem geht der Internationale Währungsfonds ja aber davon aus, dass Deutschland die einzige Volkswirtschaft unter mehr als 20 untersuchten Staaten Regionen ist, in der die Wirtschaftsleistung dieses Jahr nach unten sinken wird.
Ja, gibt halt einige Probleme bei uns. Zu wenige Fachkräfte, zu viel Bürokratie, die Inflation. Jetzt könnte man ja sagen, dass mit dem Wachstum ist sowieso nicht so gut, weil es auf Kosten der Umwelt geht. Aber so einfach kann man halt auch nicht aussteigen aus dem System, wenn man den Wohlstand nicht riskieren will. Die Grünen-Fraktion im Bundestag, die fordert deshalb jetzt ein 30 Milliarden Euro Investitionspaket für nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland, wie es heißt. Dabei geht es ja nicht nur um Investitionen in Zukunftstechnologien, sondern auch in die öffentliche Infrastruktur und in energieeffiziente Gebäude. Da bin ich mal gespannt, was am Ende tatsächlich beschlossen wird.
Der taiwanesische Chiphersteller TSMC will für rund 10 Milliarden Euro ein neues Halbleiterwerk in Dresden bauen. Die Hälfte des Geldes übernimmt der Bund, also die Steuerzahlerinnen und die Steuerzahler, also auch Matthias Wurms aus der Nachrichtenredaktion und auch ich und natürlich auch ihr. Der Unterschied, Matthias Wurms hatte die Infos zu dieser Nachricht für uns. Ganz lieben Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die AfD, die steigt von einem Umfragehoch zum nächsten. Über 20% würden die Partei den Umfragen zufolge gerade wählen. Rechte Politik funktioniert also offenbar ganz gut. Aber wie ist es auf der anderen Seite? Die Linke, die dümpelt in Umfragen um die 5% herum. Da wirft die Co-Fraktionschefin Amira Mohammed Ali hin. Der interne Streit, der wird immer lauter. War's das also langsam mit der Partei? Kommt soziale Politik einfach nicht mehr an? Sprechen wir darüber mit Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler an der Uni Münster. Schönen guten Tag, Herr Höhne.
Guten Tag, Herr Jan.
Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, hat heute gewarnt, dass die Linke bald keine Fraktion mehr im Bundestag sein könnte. Was bedeutet das?
Naja, die Linke ist ja bei der letzten Wahl eh nur mit Mühe sozusagen ins Parlament gekommen, weil sie in der Lage war, 3 Direktmandate zu holen, 2 in Berlin, 1 in Leipzig, weil sie ansonsten an der 5%-Hürde gescheitert wäre. Und wenn jetzt sozusagen Bundestagsabgeordnete die Partei verlassen sollten, behalten sie ihr Mandat. Das ist die eine Geschichte. Man wird sie sozusagen nicht dazu auffordern können, dieses Mandat abzugeben. Aber viel wichtiger für die Linkspartei ist dadurch, dass Abgeordnete abgehen, sie den Fraktionsstatus verlieren kann und dann runtergestuft wird auf eine Gruppe. Und eine Gruppe hat im Parlament weniger Kompetenzen, weniger Rechte.
Wie kann das denn Ihrer Meinung nach sein? Ich meine, viele Leute sind unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Es wird vieles teurer. Da müsste doch eigentlich die Politik der Linken zünden, oder?
Sie zündet ja so richtig schon seit längerer Zeit nicht mehr. Auch während der Pandemie hätte man ja sagen können, das ist ein wichtiges Thema, das sozial auszugestalten für die Linkspartei. Mhm. Ein Stück weit lag das sicherlich auch daran, dass die Bundesregierung viel Geld in die Hand genommen hat, um soziale Härten abzumildern, das Ganze abzufedern. Also da konnte die Linke nicht so richtig punkten. Und zugleich sieht man in der Linkspartei, dass die AfD stärker wird. Sie haben es erwähnt, 22% bundesweit, im Osten aber noch viel stärker. Und im Osten, das ist ja quasi die Heimat der Linkspartei. Dort ist sie so eine Art regionale Interessenvertretungspartei, würde ich sagen sogar eine Art von Volkspartei. Und diesen Status, den macht ihr doch die AfD zunehmend abspenstig.
Das heißt, die AfD verdrängt quasi mit den Themen, die sie so besetzt, die ja, nehmen wir mal die Nähe zu Russland oder die Einstellungen dazu, jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich sind von der Linken, oder?
Nee, in der Tat, da gibt es Gemeinsamkeiten, was die Perspektive auf Russland darstellt. Da unterscheiden sich beide Parteien jetzt vielleicht eher in Nuancen. Viel größer sind die Differenzen zu den Parteien im mittleren Spektrum. Wir sehen auch, dass dieser Proteststatus, den die Linkspartei auch innehatte, auch versucht wird sozusagen von der AfD wahrgenommen zu werden, so ein bisschen als Reaktion auf die Krisen der repräsentativen Demokratie. Mhm. Und es gibt eine Diskussion darüber, sozusagen, wer AfD wählt, ist er rechtsextrem, ist ja in Teilen eine rechtsextreme Partei, wie wir wissen. Wir sehen aber, wenn bei demoskopischen Befragungen mit einer Wagenknecht-Partei argumentiert wurde, dass dann es wahrscheinlich zu einer Dezimierung der AfD-Anteile kommen würde.
Das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, wäre es für den Erfolg der Linken schlecht, Sarah Wagenknecht rauszukicken?
Sarah Wagenknecht vertritt zumindest zum Teil im Osten, würde ich sagen, mehrheitsfähige Positionen. Sie betont ja sehr stark die nationale Agenda, also den nationalstaatlichen Raum zur Schaffung von sozialer Gerechtigkeit. Mit der sozialistischen internationalen oder globalen Gerechtigkeitsfragen kann sie weniger anfangen. Und das ist wiederum was, was großen Streit bedeutet in der Linkspartei, weil man doch dort eher sozusagen auf eine inklusive soziale Politik setzt und nicht ausgrenzen möchte.
Ist das denn Ihrer Meinung nach ein realistisches Szenario, dass Sarah Wagenknecht eine eigene Partei aufmacht, die dann auch ja erfolgreicher als die Linke wird?
Also ich glaube schon, dass es einen Bedarf gibt, weil dieses Feld, was sie da beackern möchte, also eine autoritäre Politik und zugleich eine soziale Politik, von keiner anderen Partei so besetzt wird. Die AfD schielt da auch mit hinein, kommt aber eigentlich, also ihre Ideologie ist eigentlich eine neoliberale. Zunehmend versucht sie auch, die soziale Karte zu spielen, aber das funktioniert nicht wirklich. Und deshalb weiß Wagenknecht, da ist sozusagen ein Bedarf da, da sitzt keine andere Partei. Und ist aber die Frage sozusagen, ob sie organisatorisch dazu in der Lage sein wird, dieses Feld zu beackern damit dort auch Wähler zugeführt werden zu einer neuen Wagenknecht-Partei.
Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler an der Uni Münster. Wir haben über die Situation bei der Linken gesprochen, die ja gerade einen internen Streit führt, der sogar dazu führen könnte, dass sie aus dem Bundestag verschwindet. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Herr Höhne.
Ich danke auch, danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Macht ihr das eigentlich auch? One in, one out, zum Beispiel bei Klamotten für jedes neue Teil, das dazukommt, da muss ein anderes wegweichen. One in, one out, guter Ansatz und ist auch ein Ansatz in Deutschland, um die Bürokratie abzubauen, denn die ist oft kompliziert in den ganzen Verfahren und das kostet Unternehmen natürlich viel Geld. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich es heute mal genauer angeschaut. Dieses One in, one out klingt erstmal sehr simpel. Was bedeutet es genau?
Also diese Maßnahme ist 2015 von der damaligen Bundesregierung eingeführt worden und sie bedeutet, dass für jede neue gesetzliche Vorgabe, die für Unternehmen Kosten bringt, an einer anderen Stelle eine gesetzliche Vorgabe gestrichen wird, wodurch Unternehmen dann entlastet werden, weil sie weniger Arbeit haben. Mhm. Also von der Idee her, wenn du jetzt ein neues Gesetz einführen würdest, ich spinne mal rum, dass in der Gastronomie jede halbe Stunde die Kühlschranktemperatur von einem Menschen dokumentiert werden müsste, dann, was ja Mehrkosten verursacht, weil das ja jemand machen muss, müsste gleichzeitig an anderer Stelle was wegfallen. Zum Beispiel, dass auf der Menükarte nicht mehr extra ausgewiesen sein muss, welche Allergene in den saisonal wechselnden Gerichten drinstecken.
Gut. Ja, so weit erstmal die Theorie. Wie wird das umgesetzt?
Das läuft so, dass die Ministerien die Gesetzesvorhaben ausarbeiten, die direkten Kosten schätzen müssen, die der Wirtschaft entstehen, wenn das Gesetz umgesetzt wird. Der Nutzen, den ein Gesetz für die Gesellschaft und für die BürgerInnen hat, das wird übrigens nicht mit eingerechnet. Mhm. Und die Kosten für die Unternehmen werden verglichen mit Entlastungen für die Wirtschaft, die es durch den Wegfall von anderen Vorgaben gibt.
Und jetzt mal abgesehen von der Dokumentation der Kühlschranktemperatur, klappt dieses One-In-One-Out-Vorhaben?
Also im Grunde ja, aber Lutz Göbel, der Vorsitzende vom Nationalen Normenkontrollrat, der die Bundesregierung berät beim Bürokratieabbau und auch die Folgekosten von Gesetzesvorhaben für die Wirtschaft ermittelt, der sieht immer noch einen sehr großen Bedarf an weiterem Bürokratieabbau in Deutschland.
Wir müssen fragen, wie wir Gesetze einfacher machen, wie wir den Vollzug entlasten von Bürokratie und dass in unserem Land wieder sehr viel schneller Entscheidungen getroffen werden, Genehmigungsverfahren laufen, Planungen für Investitionen durchgehen. Sonst wird unser Land in der Sackgasse enden.
Genau. Und ein Thema ist dabei natürlich auch die schleppende Digitalisierung in der Verwaltung zum Beispiel. Großes Thema, weil es da irgendwie nicht so richtig vorangeht.
Ja, ich meine, das kennt vielleicht jeder, der umgezogen ist. Da kannst du es nicht einfach irgendwie online ummelden und dann kriegst du irgendwie einen neuen Kleber für deinen Pass hinten drauf, sondern da musst du erstmal 8 Wochen Termin machen und dann kriegst du den vielleicht sogar nicht. Also es ist unfassbar kompliziert, ja.
Ja, und viele Unternehmen klagen auch gerade über diese Dokumentationspflichten. Die deutsche Industrie- und Handelskammer, die hat am Beispiel der Gastrobranche mal durchgespielt, wo denn vereinfacht werden könnte. Und da steht zum Beispiel als Idee auf dem Plan, Hygienevorschriften auch digital dokumentieren zu können. Das geht derzeit noch nicht. Mhm. Oder tatsächlich, also es war nicht alles Witz, was ich da eben gesagt habe, Saisongerichte von der Allergenkennzeichnung auszunehmen, das war auch ein Vorschlag, weil die Gäste das meistens nicht nachfragen würden. Oder auch, dass die Prüfung der Elektroanlagen in einem Betrieb nicht mehr von einem speziellen befugten Elektriker ausgeführt werden muss. Und bei den Punkten wird klar, so ein Abbau von Vorgaben, der geht natürlich möglicherweise auch auf Kosten anderer Interessen. Also zum Beispiel Transparenz für VerbraucherInnen, wenn wir jetzt bei den Allergenen bleiben. Mhm. Oder eventuell auch der Sicherheit, je nachdem, wer dann an den Elektroanlagen rumguckt. Mhm. Und es gibt ganz grundsätzlich Kritik an dem Plan, so viel Bürokratie wie möglich abzubauen.
Ach, sag mal, wer krittelt da rum?
Ja, wundert man sich. Ne? Aber schon als die One-In-One-Out-Regelung als Bürokratiebremse eingeführt wurde, da hat der Deutsche Gewerkschaftsbund gewarnt, dass das so ein statischer und einseitiger Ansatz sei und der sei problematisch, weil einfach nicht unterschieden würde zwischen überflüssiger Bürokratie und sinnvollen Regeln. Und das spielt natürlich besonders eine Rolle bei Auflagen zum Beispiel im Klima- und Umweltschutz. Das fürchtet auch das Umweltbundesamt, dass dadurch eine ökologisch sinnvolle Maßnahme gegebenenfalls nicht verabschiedet wird, weil die Kosten, die mit ihr verbunden sind, nicht an anderer Stelle eingespart werden können. Und die New Economics Foundation, das ist eine Lobbyorganisation für nachhaltige Wirtschaft, die schreibt in einer kritischen Abhandlung, dass unter dem Deckmantel der Vereinfachung und dem Schlagwort Bürokratieabbau vor allem ja eine Deregulierung vorangetrieben würde, also ein Abbau von gesetzlichen Regeln, die Wirtschaftsunternehmen Auflagen vorschreiben.
Also da drin steckt dann durchaus vielleicht eine Gefahr, das ist die Kritik daran. Wie kommt die Bürokratie und der Abbau daran in Deutschland voran? Und ist es immer sinnvoll? Darüber haben wir gesprochen. Verena von Keitz aus unserem Team hat es uns eingeordnet. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen, was in der Welt passiert. 0,3 Grad wärmer auf der ganzen Welt würde es werden, wenn der Amazonas-Regenwald absterben würde. Das sagt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. 0,3 Grad zusätzlich zum Temperaturanstieg, den wir jetzt schon haben, das ist viel. Und deshalb ist es auch wichtig, dass da was rumkommt beim Treffen heute und morgen in Brasilien. Die Amazonas-Staaten sind dort mit dabei, aber auch Deutschland und Norwegen, weil sie in den Amazonas-Fonds einzahlen. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin in Brasilien mit Anne Herberg. Grüß dich, Anne.
Hallo.
Dass man die grüne Lunge des Amazonas braucht, um den Klimawandel zu verlangsamen, ist vermutlich allen klar. Was wird denn auf diesem Treffen genau besprochen?
Ja, das kann man schon so ein bisschen als historisch bezeichnen, denn obwohl es schon eigentlich eine Zusammenarbeit gibt zwischen den Amazonas-Staaten, 8 sind das ja insgesamt, haben die sich seit 14 Jahren nicht getroffen. Und dass das jetzt endlich wieder passiert, hat Lula auch zur Eröffnung gesagt, es brennt wirklich, es ist dringend, vor allem angesichts ja wirklich auch der sich verschärfenden Klimakrise. Man will jetzt das als Plattform nutzen und sagen, wir wollen die Zusammenarbeit ausbauen, wir wollen eine gemeinsame Agenda für den Amazonas-Schutz entwickeln, mit der wir uns dann auch als eine Stimme bei der Klimakonferenz in Dubai sozusagen auftreten können. Wir wollen das aber nicht so machen, indem wir sagen, so, das ist jetzt irgendwie ein Schutzgebiet ohne Menschen, sondern eben mit den Bewohnern dieses Gebiet. Für uns ist klar, dass Umweltschutz immer auch mit einer wirtschaftlichen und mit einer sozialen Entwicklung zusammengehen kann, weil das sonst nicht klappen kann. Das ist sozusagen der Überbau und die hehre Theorie. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Konflikte.
Ja. Und lass uns das mal anschauen. Du hast es ja gesagt, also der brasilianische Präsident Lula da Silva mit dabei, dann auch die Staaten Bolivien, Ecuador, Guyana, Kolumbien, 8 Staaten insgesamt. Wie einig sind die sich?
Naja, das sind 8 Regierungen, die keineswegs auf einer politischen Linie liegen. Dazu kommen Länder mit auch schweren internen Problemen. Venezuela ist uns allen klar, der Präsident ist gar nicht gekommen, nur Regierungsvertreter. Wir haben aber auch in Ecuador eine schwere politische Krise. Genauso geht es in Peru und Bolivien. Das schwingt da immer mit und es gibt auch Kritiker, die sagen, nee, die Regierungen haben viel zu viel selbst mit ihren eigenen Problemen zu tun. Die können jetzt nicht auch noch so einen großen Plan koordinieren. Auf der anderen Seite haben wir mit Lula da Silva jetzt eine Führungspersönlichkeit, die sich den globalen Kampf gegen den Klimawandel auch auf die Fahnen geschrieben hat und sich da international eben auch auf dieser Bühne bewegen will und der sicher eine Zugkraft hat. Sein Plan ist, dass er die Nachbarstaaten dazu kriegt, die eigene Selbstverpflichtung, nämlich die Abholzung bis 2030 auf null zu bekommen. Da sind sich Beobachter uneins, ob er das schaffen kann. Es sickerte so ein Dokument durch, wonach es eher nicht so aussieht, aber die Hoffnung ist noch da. Mhm. Aber es gibt viele andere Punkte, die sehr umstritten sind. Zum Beispiel die Frage, was macht man eigentlich mit Rohstoffen, die im Amazonas sind, zum Beispiel fossile Brennstoffe. Bolivien hat Gas, Ecuador hat Öl, auch Brasilien hat Öl. Viele Länder hängen von diesen Petrodollars ab. Viele Länder sind nach der Pandemie noch angeschlagen. Ich gebe das mal so als Rahmen, um einfach zu sehen, was das für eine Riesenproblematik ist, die da eben auch mitschwingt.
Kann man natürlich auch verstehen, dass Länder dann vielleicht eher mal aufs Geld schauen und weniger auf den Klimawandel, wenn sie das Geld machen können, mit Öl zum Beispiel, ne?
Ist auch in Brasilien ein Konflikt, aber genau deswegen ist ja auch immer eine Diskussion, die hier mitschwingt. Wir müssten die Industriestaaten mehr in die Pflicht nehmen. Das ist jetzt auch beim Gipfel wieder angesprochen worden, dass gerade Brasiliens Umweltministerin gesagt hat, ja, wir können hier vorangehen mit dem Amazonasschutz und versuchen da eben unsere Hausaufgaben zu machen. Aber soweit die Welt, Europa, USA, aber auch China den Ausstoß fossiler Brennstoffe, also CO2, nicht zurückfahren, wird das auch hier den Amazonas nicht retten, wird sich das Weltklima erwärmen und das auch weiter zur Degradierung beitragen. Also es wird auch gefordert, dass beispielsweise die Industrieständer dort mehr zur Kasse gebeten werden und eben diesen Schutz auch mehr finanzieren.
Lass uns noch nach Europa gucken. Das, was im Amazonas ja passiert, hat auch Auswirkungen auf uns. Und Deutschland nimmt auch an dieser Konferenz mit teil. Was unternimmt Deutschland, damit es besser wird?
Ja, gerade hatte ich ja diesen Punkt Finanzierung angesprochen. Ich glaube, Deutschland und eben auch Norwegen, das sind die beiden großen Länder, die vor allem den Amazonas-Fonds finanzieren. Das ist tatsächlich so ein Instrument, wo eben so ein Austausch stattfindet. Wir finanzieren vor Ort Klimaschutzprojekte, wir finanzieren nachhaltige Entwicklung, wir finanzieren auch eine oder versuchen zu finanzieren eine Umstellung der Art und Weise, wie gewirtschaftet wird in diesem Amazonasgebiet, nämlich mit dem Wald und nicht gegen den Wald. Nils Annen ist vor Ort jetzt als Vertreter Deutschlands und hat auch nochmal deutsch klargemacht. Auf der einen Seite müssen wir uns natürlich eben auch sagen, wie konsumieren wir, wie werden Lieferketten kontrolliert bei uns, und auf der anderen Seite müssen wir aber auch unsere Märkte öffnen, dass die Produkte, die nachhaltig produziert werden, vor Ort eben bei uns auch landen und die Leute dadurch ein wirtschaftliches Auskommen haben und nicht sagen, wir können nicht nachhaltig leben. Wir müssen eben doch wieder als illegale Goldbergbauer Flüsse und Wälder zerstören.
Gibt es viel zu diskutieren auf jeden Fall, aber man kann es vielleicht schon mal als positives Zeichen werten, dass nach 14 Jahren es das erste Treffen gibt, das Amazonas-Gipfeltreffen. Es startet heute und es läuft auch morgen noch in Brasilien. Anne Herberg, unsere Korrespondentin, war das mit Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Elon Musk gegen Mark Zuckerberg. Seit Juni blicken viele gespannt auf diese beiden, nachdem Musk ja ein Kräftemessen im Käfig mal vorgeschlagen hat und Zuckerberg direkt mit einem Terminvorschlag um die Ecke kam. Vielleicht ist es so, dass wir hier auf eine große PR-Nummer reinfallen. Das kann durchaus sein. Bis wir das aber wissen, ist es fast unmöglich, nicht hinzuschauen. Gerade auch, weil der Fight in eine neue Runde gekommen ist. Gegenseitiges Sticheln, Beleidigungen mit dabei und Trash-Talk. Kennt man sonst eigentlich vom Sport eher. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting wollte heute mal wissen, wirkt dieses gegenseitige Abwerten überhaupt und vor allem wem bringt's was?
Let the billionaire battle royale begin.
Wer in diesen Tagen einfach nur mal so ein bisschen rumsurfen will, der merkt schnell, das Netz wartet auf einen epischen Fight. Und obwohl die beiden noch keinen Termin haben, hat der Kampf längst begonnen.
Zuck is a cuck.
Elon bezeichnet Mark als Schwächling. Und Mark?
Shouldn't we use a more reliable platform?
Mark zieht Elon mit der Geschichte auf, als dessen Server genau da den Geist aufgegeben haben, als Gouverneur Ron DeSantis über Twitter seine Kandidatur verkünden wollte. Autsch. Trash Talk, also das verbale Herabwürdigen oder Verunsichern des Gegners, vor allem im Sport. Hat das überhaupt einen Effekt?
Also es wirkt natürlich wie eine verbale Provokation, um den anderen in seiner Möglichkeit oder in seiner Leistungsfähigkeit zu beeinflussen.
René Pasch, Professor für Sportpsychologie und Life-Coaching an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Aus psychologischer Sicht ist klar, Trash-Talk wirkt.
Es gibt auch eine ganz spannende aktuelle Studie aus dem Jahr 2019, wo man 200 Männer und Frauen getestet hat an einem PC-Spiel Mario Kart und hat sie versucht, auditiv und kognitiv zu belasten.
Competitive Incivility nennen die Forscher das. Eine verbale Grobheit, um sich einen Vorteil zu sichern. Und tatsächlich funktioniert das. Die Probanden in der Studie fühlten sich beschämt und wurden wütend.
Und wenn man keine guten Emotionen hat, dann ist man natürlich auch im Verhalten entsprechend eingeschränkt. Und das ist ja das, was man bewirken möchte. Man möchte jemanden in seiner Leistungsfähigkeit einschränken.
Trash-Talk als Waffe. Boxlegende Muhammad Ali zum Beispiel, der sich selbst ja The Greatest nannte, möglicherweise war er auch der größte Trash-Talker.
He's a bully, he's slow, he has no skill, no footwork, he's awkward. And I have been given him a name. The Mummy.
Den Gegner als unbeweglich und schwach zu labeln, sich über ihn lustig zu machen, das kann die eigenen Siegchancen steigern. Und René Pasch beobachtet, dass das Phänomen allgemein in der Tendenz zunimmt.
Es wird viel, viel schärfer. Man merkt, dass die Menschen grundsätzlich auch im Kontext von Sport zum Teil sehr unzufrieden sind, weil sie sehr viel Druck erfahren, weil sie sehr oft nach Leistung bewertet werden. Ich mache die Erfahrung ganz häufig im Leistungssport. Wir sehen sehr selbstbewusste Frauen und Männer, aber am Ende des Tages sind sie das nicht. Das sind ganz verletzliche Größen und die kann man leider mit Worten und Sätzen ziemlich beleidigen und sie sehr, sehr stark einschränken in ihrer Leistungsfähigkeit.
Was nach dieser Logik zählt, ist das Ergebnis, nicht mit welchen Mitteln du da hingekommen bist.
Was machen Menschen, wenn sie voller Emotionen sind? Sie tragen sie nach außen und sie zeigen sie auch. Das sehen wir im Straßenverkehr, das sehen wir beim Einkaufen. Viele Menschen halten nicht mehr inne. Sie lassen ihren Gefühlen freien Lauf, weil sie unzufrieden sind.
Was dabei droht? Eine Art Trash-Talk-Spirale. Negative Emotionen überall. Pasch rät, hier besser gar nicht erst aktiv einzusteigen.
Denn das Spannende auch im Sport ist ja auch so, dass wenn ich es schaffe, das umzulenken in Leistungsfähigkeit, dann mindert das die Leistungsfähigkeit dessen, der Trash-Talk benutzt.
Weil der ja mit den Gedanken woanders ist. Sobald jemand Trash-Talk gegen mich nutzt, kann ich entweder auf dem Niveau einsteigen oder realisieren, dass sich mir hier möglicherweise ein Vorteil bietet.
Wenn jemand das benutzt, dann kann der andere sagen, was er will. Der kann schreiben, was er will. Das ist sein Problem, nicht meins. Und umso mehr ich nach innen gekehrt bin, umso mehr ich weiß, wer ich bin und was ich kann, interessiert mich das überhaupt nicht, was Zuschauer sagen, was Spieler sagen, was die Medien schreiben, sondern ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann.
Trash Talk ist in der Welt. Und je größer der Druck, je knapper das Rennen, desto wahrscheinlicher. Die Entscheidung, ob wir mitmachen, ob wir das Ganze an uns heranlassen, die liegt zu jedem Zeitpunkt bei uns selbst.
Also den Inneren und das Team so stark machen, dass es eigentlich egal ist, welche Wucht von außen kommt. Sie werden das umlenken können in Leistungsfähigkeit. Und das ist am Ende des Tages aus meiner Erfahrung aus als Sportpsychologe der viel bessere Weg, weil jemand, der Sprache benutzt, sich selbst damit auch benachteiligt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.